Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Leben im Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Samos. Wie Helfer versuchen, durch frische Wäsche die Lage der Menschen wenigstens geringfügig erträglicher zu machen. 5 Jahre Minsker Abkommen. Wie stehen die Chancen für Frieden in der Ostukraine? Und wir setzen mit Blick auf die Münchner Sicherheitskonferenz unsere Reportagereihe über die NATO fort. Heute geht es um Schweden, das verstärkt auf Partnerschaft setzt. In der Asylpolitik setzt Griechenland seinen Kurs der Abriegelung fort. Wortwörtlich. Im März will die griechische Regierung neue, geschlossene Flüchtlingslager auf 5 Inseln in der Ägäis bauen. Die Asylverfahren sollen beschleunigt und mehr Geflüchtete in die Türkei abgeschoben werden. Ziel ist, die Situation auf den Inseln zu entlasten und Spannungen zu vermeiden. In der Vergangenheit war es in und um die völlig überfüllten Lager herum wiederholt zu Auseinandersetzungen gekommen. Wie der Alltag in so einem Camp aussieht und was es für die Menschen vor Ort bedeutet, wenigstens ab und zu frische Wäsche zu tragen, das berichtet Thomas Bormann von der Insel Samos.
Der junge Mann aus Kamerun strahlt.
This laundry is very good.
Die Wäscherei ist sehr gut, sagt er und öffnet den prall gefüllten Plastiksack mit seiner frisch gewaschenen Wäsche.
Look at now. I give my clothes money. Now come take.
Schau mal, heute früh habe ich die Sachen abgegeben, jetzt kann ich sie holen.
Very good.
Sehr gut. Alles riecht gut, ist sauber. Fröhlich geht er zurück ins Camp, dorthin, wo sich der Müll türmt, wo die Pfützen stinken, wo die Zelte bei Regen im Schlamm einsinken. All das ist am Waschtag für einen Moment vergessen. Der Waschtag ist ein Freudentag für die Flüchtlinge. Und jeder kommt mal dran. Die Freiwilligen von den Samos Volunteers führen genaue Listen und sie waschen so viel sie können. Lavinia Frank aus Siegen in Nordrhein-Westfalen gehört zu den Freiwilligen.
Sie sehen schon, wir haben hier 6 Maschinen und 6 Trockner. Das sind zwar große Maschinen und große Trockner, aber natürlich für 7500 Leute ist es nicht genug. Das heißt, ungefähr 4 Monate brauchen wir, bis wir einmal durchs Camp durch sind. Also Waschtag ist alle 4 Monate.
Nicht nur Freiwillige aus ganz Europa helfen hier in der Wäscherei mit, sie haben auch ein paar Flüchtlinge eingearbeitet. Lovett, ein junger Mann, ebenfalls aus Kamerun, bedient gleichzeitig mehrere Maschinen und Trockner. Eine schöne Arbeit, auch wenn sie nicht bezahlt ist, sagt er, hier bin ich super glücklich.
Yeah, I'm super happy.
Hier kann ich Erfahrungen sammeln, etwas Neues lernen, meine Fähigkeiten erweitern.
Und jede Minute, die er nicht oben im Camp sein muss, genießt er. Wie ist es denn oben im Camp?
I just always put it like hell on earth.
Ich sag immer, wie die Hölle auf Erden, antwortet Lovett. Das Flüchtlingslager Samos. Kinder spielen im Dreck. Es ist eng, überall Zelte und Hütten aus Holzlatten und Plastikplanen. Eine dieser Hütten hat Mohammed gezimmert. Mohammed stammt aus Bagdad im Irak. Dort hat er Wirtschaft studiert, musste flüchten. Seit einem halben Jahr lebt er hier. Er zeigt auf ein offenes Rohr, das zwischen 2 Zelten endet. 1 Stunde am Tag kommt hier Wasser, aber dann schlagen sich die Leute drum, sagt er. Und da hinten im Zelt, da liegt eine Frau, die ist sehr krank. Wegen der Insekten hier im Lager. Mücken, Flöhe, Wanzen. Manchmal können die Samos Volunteers in solchen Fällen helfen. Wäsche und Decken heiß waschen, um Wanzen oder Flöhe abzutöten. Ja, das machen wir auch, sagt Lavinia Frank in der Wäscherei. 5 Minuten Fußweg vom Lager Richtung Stadt. Es ist für sie immer wieder ein schöner Moment, wenn sie den Familien die saubere Wäsche geben kann. Und sicher ein noch viel schönerer für die Flüchtlinge selbst, sagt sie.
Es ist natürlich was ganz Besonderes und nochmal eine ganz andere Würde auch, die man dadurch bekommen kann. Einfach, dass man saubere Kleidung hat oder eine saubere Decke, mit der man sich dann zudecken kann abends.
Lovett, der junge Mann aus Kamerun, füllt immer noch eine Maschine nach der anderen und passt auf, dass die Kleider der verschiedenen Familien nicht durcheinander geraten. Für Lovett bedeutet die Arbeit hier in der Wäscherei viel. Sie gibt ihm Hoffnung, eine Perspektive.
Denn ich glaube, sowas könnte ich irgendwann auch mal draußen machen, wenn ich irgendwo Asyl bekomme. Solche Jobs sind doch wie geschaffen für Leute wie uns.
Am 5. Juni hat Lovett seinen Anhörungstermin beim Asylrichter auf Samos. Und er hofft, danach kann er sich eine Zukunft aufbauen mit der Erfahrung aus der Wäscherei von Samos.
Alles, was ich will, ist Schutz, einen gesicherten Aufenthalt. Ja, ich hatte vor, nach Deutschland zu gehen. Aber wenn es so sein soll und ich hier in Griechenland bleiben darf, auch gut. Ich wäre sehr glücklich. Ich will einfach nur Schutz. All I want is protection.
Yeah. Die Reportage von Thomas Bormann über die Wäscher von Samos. Heute vor 5 Jahren wurde das sogenannte Minsker Abkommen unterzeichnet. Die Ukraine, Russland, Deutschland und Frankreich hatten diese Vereinbarung ausgehandelt, um den Konflikt in der Ostukraine zu deeskalieren. UN-Schätzungen zufolge sind im Donbass seit 2014 rund 13.000 Menschen gestorben. Das Minsker Abkommen wurde immer wieder kritisiert, auch weil die Umsetzung nicht vorankam. André Hertel ist Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt internationale Beziehungen und Politik im postsowjetischen Raum und als DAAD-Lektor an der Kiewer Mohyla-Akademie tätig. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn zunächst gefragt, ob das Minsker Abkommen, das schon oft als gescheitert bezeichnet worden ist, nach den Schritten der Deeskalation, die in jüngster Zeit zu beobachten waren, doch auch ein Erfolg ist.
Ja, ich glaube, wenn man diese Frage beantworten will, muss man sich vor allen Dingen in das Jahr 2015 zurückversetzen. Anfang des Jahres 2015 stand die Ukraine als Staat vor dem militärischen und auch ökonomischen Kollaps. Und damals hat dieses Abkommen wesentlich dazu beigetragen, einen negativen Frieden, also praktisch den Stopp von Kampfhandlungen herzustellen, auf einem relativ niedrigen Niveau. Also es sterben ja weiter Menschen auch an der Kontaktlinie, aber zumindest konnte der Vormarsch eben separatistischer Formationen damals gestoppt werden. Deshalb war und ist das Abkommen ein Erfolg. Ob daraus ein positiver Frieden entstehen kann, da bin ich wesentlich skeptischer.
Neue Bewegung in die vielleicht Lösung des Konflikts scheint ja vor allem seit dem Amtsantritt des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky gekommen zu sein. Der hatte immer wieder betont, dass er Frieden in der Ostukraine herbeiführen will. Inwieweit ist er jetzt auch innenpolitisch unter Zugzwang?
Also er ist innenpolitisch weiter unter Zugzwang. Es gibt in der Ukraine ein sehr, sehr großes Bedürfnis, das sagen uns auch Umfragen, nach Frieden, nach einer Beilegung des Konfliktes. Und es ist tatsächlich auch wahr, dass er letztes Jahr, im Sommer letzten Jahres, gewählt wurde auf einer Antikriegsplattform. Das heißt allerdings nicht, dass es in der Bevölkerung keine Widersprüche gibt. Zunächst gibt es 2 größere Lager. Es gibt das Pro-Zelensky-Lager, sehr, sehr groß ist. Das haben wir in dem Wahlergebnis gesehen, insbesondere an der 2. Runde. Das sind mindestens 2 Drittel aller Ukrainer. Und dann gibt es das Anti-Zelensky-Lager, das sich sehr, sehr stark noch mit dem ehemaligen Präsidenten Poroschenko identifiziert, der eine sehr, sehr stark aggressive Außenpolitik gegenüber Russland gefahren ist. Man muss sagen, dass diese 25%, so wie die auch hier in der Ukraine genannt werden, die sich eben mit dem alten Präsidenten und auch seiner Außenpolitik verbinden, dass die die Straße beherrschen. Die sind sehr aktiv. Dazu gehören auch Teile der Zivilgesellschaft, Teile auch nationalistischer Formationen. Die beherrschen die Straße und setzen den neuen Präsidenten unter Druck. Während das präsidentielle Lager, was zwar die Mehrheit aller Menschen in der Ukraine darstellt, eigentlich eine eher schweigende Mehrheit ist. Ein zusätzliches Problem ist, dass auch dieses Lager gespalten ist. Das heißt, viele Menschen, die Zelensky gewählt haben, wünschen sich den Frieden, aber eben nicht zu jedem Preis. Vielen Leuten hier ist die außenpolitische und sicherheitspolitische Logik hinter dem Konflikt nicht klar. Sie wollen unbedingt einerseits erreichen, dass die Kampfhandlungen halt aufhören, dass man zu einer Regelung mit Russland kommt, auch weil man Russland als ökonomisch wichtigen Faktor hier anerkennt. Andererseits wollen sie aber nicht russischen Interessen entsprechen. Das heißt, die Außenpolitik des Landes soll pro-westlich orientiert bleiben und man will Russland so wenig wie möglich entgegenkommen. Das sind alles Konflikte, Widersprüche, die der neue Präsident noch managen muss.
Jetzt haben Sie schon Russland erwähnt. Inwieweit hat sich dort die Interessenlage in den vergangenen 5 Jahren verändert?
Ja, also ich denke, das ist der Schlüssel hier zum Verständnis auch der Dynamik des Konflikts. Obwohl wir jetzt in der letzten Zeit unter dem neuen Präsidenten hier in der Ukraine sehr viele Initiativen gesehen haben, das geht ja vor allem von der ukrainischen Seite aus, die Treffen dann des Normandie-Formates beispielsweise, haben sich, wenn man auf Russland schaut, die dortigen Interessen in Bezug auf den Konflikt nicht verändert. Für Russland, für den Kreml, für Wladimir Putin ist die Ukraine eben einer der postsowjetischen Nachbarstaaten, wo man im Grunde genommen Herrschaft ausüben möchte oder wiedererrichten möchte, wie man eben im Zuge der Protestwelle hier im Jahre 2013 und 2014 eben verloren hat. Das entspricht einer Logik, die auch für die anderen postsowjetischen Staaten zutrifft. Auch dort versucht Russland mit verschiedenen Instrumenten eben Herrschaft wiederherzustellen. Das alles geht zurück auf eine Initiative Wladimir Putins von 2011. Das hat er damals öffentlich angekündigt, dass er eben ein Gegenprojekt zur Europäischen Union im eurasischen Raum schaffen will. Und da war die Ukraine ein ganz zentraler und wichtiger Bestandteil, ohne den das nicht funktioniert. Und für ihn ist das Instrument, das Hauptinstrument in der Ukraine, sind nun diese zwei de facto Staaten geworden, die Donetsker und Luganskier Volksrepublik. Und die sind sozusagen trojanische Pferde, mit denen die russische Außenpolitik versucht, in die ukrainische Innenpolitik einzugreifen und eben zu verhindern, dass sich das Land nachhaltig eben nach Westen orientiert und beispielsweise auch in Integrationsbündnisse wie die NATO und die EU sich einbinden lässt.
Zum Schluss noch die Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wenn Sie eine Prognose wagen wollen, ist ein echter Frieden, ein positiver Frieden, wie Sie es genannt haben, in der Ostukraine in nächster Zeit denkbar?
Ich denke, dass das aufgrund der unterschiedlichen Interessenlage eben nicht möglich ist, leider. Ich glaube, was möglich ist, und das haben wir jetzt gesehen bei den Gesprächen des letzten Normandie-Treffens, ist ein negativer Frieden auf einem höheren Niveau. Das heißt, wenn es tatsächlich gelingt, Truppen dort im Donbass stärker zu entflechten, wenn es gelingt, zusätzliche Grenzübergänge für die Menschen dort zu schaffen, dann kann neben der sicherheitspolitischen Lage auch die humanitäre Lage entscheidend verbessert werden. Ich glaube aber nicht, dass wir um die Logik eines eingefrorenen Konflikts tatsächlich herumkommen und dass der Frieden dort dauerhaft ein höheres Niveau erreicht.
Sagt der Politikwissenschaftler André Hertel über den Konflikt im Osten der Ukraine. Um das Verhältnis zu Russland geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Schweden gilt ja eigentlich gemeinhin als neutrales Land. In letzter Zeit wird dort aber verstärkt aufgerüstet. Was das mit Russland zu tun hat und wie die Perspektive für eine offizielle NATO-Mitgliedschaft Schwedens aussieht, berichtet Gunnar Kühne.
Mai 2018. Auf einem Platz unweit der Stadt Visby auf der Insel Gotland stimmen ein paar hundert Menschen Kungsongen an, die offizielle Hymne auf den schwedischen König. Die Anwesenden blicken feierlich, selbst die zahlreichen Kinder halten inne. In der Mitte des Platzes hat ein Regiment in Tarnfleckuniformen Aufstellung genommen. Gleich gegenüber dem Regenten höchst selbst, König Gustav XVI., Oberbefehlshaber der schwedischen Streitkräfte. Er wird an diesem Tag auf der östlichsten aller schwedischen Inseln das neue Regiment einweihen, 300 Männer und Frauen stark. Damit ist Gotland wieder militarisiert, gerade einmal 13 Jahre, nachdem man hier die letzten Soldaten abgezogen hatte. Sowohl der Monarch als auch der Verteidigungsminister werden später in ihren Ansprachen die veränderte Sicherheitslage in der Ostseeregion betonen, die diesen Schritt notwendig gemacht hätte. Gotland war erst der Anfang. Im Laufe der kommenden Jahre, so hat die schwedische Regierung angekündigt, sollen 4 weitere neue Regimentsstandorte eingerichtet werden, einer davon im dünn besiedelten Lappland. Das Königreich rüstet unübersehbar auf. Es begann mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht 2017. Ende 2019 dann hat die sozialdemokratisch geführte Regierung dem schwedischen Reichstag vorgeschlagen, in den kommenden 10 Jahren Kriegsmaterial für 156 Milliarden Kronen anzuschaffen, fast 15 Milliarden Euro. Damit würden die Rüstungsausgaben von bislang 1% auf 1,5% des Staatshaushalts springen. Die Wunschliste des schwedischen Militärs ist lang. darunter die Modernisierung der Luftwaffe und der Panzerbestände, Drohnen, mobile Radarstationen, neue U-Boote und Fregatten. Das allermeiste davon wäre Made in Sweden, zur Freude der heimischen Industrie. Mit dem Luftwaffenhersteller Saab und der Kanonenfabrik Bofors zählt Schweden schon lange zu den führenden Rüstungsexporteuren der Welt. Und noch etwas hat sich gewandelt: das Verhältnis zur NATO. Im Kalten Krieg galt in Schweden das strikte außenpolitische Credo, Blockfreiheit in Friedenszeiten und Neutralität in Kriegszeiten. Letzteres jedenfalls gilt nicht mehr. Schweden wolle sich nicht heraushalten, wenn es in der Nachbarschaft knallt, sagt Mikael Bydén, der Generalstabschef des Landes, ein langgedienter Offizier.
We are a very close partner to NATO. NATO is of important.
Wir sind ein enger Partner der NATO. Für mich als Oberkommandierenden der Streitkräfte ist die NATO sehr wichtig. Wir können dank der NATO an hochmodernen und komplexen Übungen teilnehmen, wo wir unter Beweis stellen können, dass wir ein bedeutender Partner des Bündnisses sind, dass Schweden ein verlässlicher Verbündeter ist. Und wir sind, wie versprochen, zur Stelle, wenn nötig.
Neue Töne, die Niklas Granholm mit großer Zufriedenheit vernimmt. Granholm ist stellvertretender Leiter der Stockholmer Forschungsagentur für Verteidigungsfragen, so etwas wie der Think Tank der Regierung in Sachen Krieg und Frieden. Seit vielen Jahren mahnt er seine Landsleute zu mehr Wachsamkeit. Nun habe nicht nur die Regierung die Zeichen der Zeit erkannt, glücklicherweise, sagt Granholm.
Wir können in diesem Teil der Welt nicht länger ausschließen, dass es zu einem offenen Konflikt kommt. Wer in Schweden die Tageszeitungen liest, hat begriffen, dass sich die Lage verändert hat. Die positive Einschätzung unserer Sicherheitslage aus den 1990er Jahren gilt nicht mehr. Aber es braucht eben einige Zeit, bis sich eine solche Erkenntnis durchsetzt.
Die Annexion der Krim durch Russland, die Ukraine-Krise, die denkbare, wenn auch nicht abschließend bewiesene Liquidierung von Oppositionellen im Ausland durch Moskaus Geheimdienst. Das alles habe dazu beigetragen, dass die Neutralität Schwedens heute so gut wie perdu sei, sagt Granholm. Und er zählt auf: Beistandsverpflichtung im Lissabonner Vertrag der EU, bilaterale Verträge mit den Nachbarn Finnland, Dänemark und Norwegen und regelmäßige Teilnahme an Manövern der NATO.
Wir haben uns erstmals in den 90er Jahren in Bosnien geräuschlos einem NATO-Kommando unterstellt, als die damalige UN-Schutztruppe in die NATO-geführte IFOR überführt wurde. Das war ein bedeutender Schritt. Heute sind wir Teil des Enhanced Opportunity Program der NATO. Das ist eine Art goldene Partnerschaft mit dem Bündnis. Damit sind wir eines von 6 Ländern, das seine Streitkräfte den technischen und organisatorischen Standards der NATO angepasst hat.
Bleibt die Frage, warum tritt Schweden da nicht ganz der NATO bei? Granholm hebt ratlos seine Hände.
Of course, if you want to take a step like that, there would have to be quite a.
Dazu braucht es eine breite politische Zustimmung. Ohne die schwedischen Sozialdemokraten geht eine solche tiefgreifende Entscheidung nicht. Aber Teile der Partei scheinen noch immer nicht ihre Niederlage um die EU-Mitgliedschaft von 1995 überwunden zu haben, die viele von ihnen als Verrat an der Neutralität des Landes und ihren Idealen angesehen haben. Die Konservativen und die Zentrumsparteien dagegen haben sich in den vergangenen Jahren hin zu einer Pro-NATO-Haltung entwickelt. Klar ist, im Falle eines offenen Konflikts in dieser Region würden wir ziemlich schnell die NATO-Mitgliedschaft beantragen.
Krise, Konflikt, Krieg. Das waren früher unerhörte Worte in Schweden. Doch schon vor 2 Jahren ließ die Regierung in Stockholm eine Broschüre drucken mit dem Titel »Wichtige Information für den Fall eines Krieges oder Krise«. Eine Handreichung für den Kriegsfall. Auf dem Titel 2 Zeichnungen. Die eine zeigt Soldaten im Gefechtseinsatz, die andere eine Familie vor Transistorradio und gestapelten Lebensmittelvorräten. Das 20-seitige Heft ging an alle 4,8 Millionen schwedischen Haushalte.
Gunnar Kühne über Schwedens Verhältnis zur NATO. Morgen setzen wir die Reihe über die NATO fort und nehmen dabei Russland in den Blick. Das war die Sendung Europa heute. Ich bin Katharina Peetz und sage Danke fürs Zuhören.